Deutschlandfunk.
Hallo, ihr hört den Hörspiel-Podcast, ich bin Massimo Majo. Wenn ihr den ersten Teil des Hörspiels Rot und Schwarz noch nicht gehört habt, dann drückt am besten hier nochmal Stopp, hört Teil 1 und steigt dann ein hier in Rot und Schwarz Teil 2, wo die Hauptfigur Julien Sorel an einen neuen Ort kommt und dort nicht ganz so liebevoll empfangen wird wie im ersten Teil.
Rot und Schwarz, Teil 2 von Stendhal. Deutsch von Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Musik Christian Sanesi.
Enfin, il aperçut sur une montagne lointaine des murs noirs. C'était la citadelle de Besançon. Quelle différence pour moi si j'arrivais dans cette noble ville de guerre pour être sous-lieutenant dans un des régiments chargés de la défendre.
Natürlich, mein kleiner, hübscher Abbé. Ich werde Ihnen Ihre Zivilkleider gerne aufheben und auch manchmal ausklopfen lassen. Es ist nicht gut, einen Tuchanzug lange unberührt liegen zu lassen. Stellen Sie ein Verzeichnis auf über das, was Sie dagelassen haben. Aber zuerst werde ich Ihnen etwas Ordentliches zu essen vorsetzen. Es soll sie nur 20 Sous kosten.
Besançon ist nicht nur eine der schönsten Städte Frankreichs, es ist auch voll mit Menschen von Herz und Geist. Julien Sorel hatte sich bürgerliche Kleidung bei Fouquet geborgt, um in Zivil die Stadt zu betreten.
Ich habe 10 Louis d'Or bei mir.
Großer Gott, sagen Sie das nicht so laut. Das Geld kann Ihnen im Handumdrehen gestohlen werden. Und gehen Sie nie in die Cafés, da wimmelt es nur so von Gaunern.
Tatsächlich?
Kommen Sie nur immer zu mir. Vergessen Sie nie, dass Sie hier immer eine Freundin und gutes Essen finden werden. Hier haben Sie die Adresse. Und nun setzen Sie sich zu Tisch.
Die gute Frau ließ ihn nicht gehen, ohne ihm die Taschen mit Vorräten vollgestopft zu haben. Dann machte Julien sich nach dem Schreckensorte auf. Schon von fern konnte er das vergoldete Eisenkreuz über der Tür erkennen.
Das also ist die Hölle auf Erden, der ich nicht entrinnen kann.
Er entschloss sich zu klingeln.
Nach einigen Minuten öffnete ihm ein bleicher, schwarz gekleideter Mann mit sonderbarem Gesicht. Dünne Lippen zogen sich im Halbkreis über vorstehende Zähne.
Ich möchte zu dem Direktor des Seminars, Monsieur Pirard.
Ohne ein Wort zu sagen, deutete der schwarz gekleidete, ihm zu folgen. Er brachte Julien in ein großes Zimmer, an dessen Ende ein Mann in zerschlissenem Priesterrock an einem Tische saß. Er blickte zornig und sortierte einen Pack kleiner, viereckiger Zettel, nachdem er ein paar Worte darauf gekritzelt hatte. So vergingen an die 10 Minuten. Dann erhob der schreibende Mann seinen Kopf.
Wollen Sie vielleicht näher kommen? Oder nicht? Näher heran. Sie heißen?
Julien Sorel.
Sie kommen recht spät.
Julien konnte diesen Blick nicht ertragen. Er streckte die Hand aus, wie um nach etwas zu greifen, und fiel der Länge nach auf den Fußboden.
Er hat augenscheinlich die Fallsucht. Das fehlte gerade noch. Sind Sie endlich so weit, dass Sie mir antworten können?
Jawohl, Monsieur.
Na, das ist ja schön. Sie sind mir von Monsieur Chélan empfohlen worden. Er war der beste Pfarrer in der Diözese, tugendhaft wie keiner und ist seit 30 Jahren mein Freund.
Ich habe die Ehre, mit Monsieur Pirard zu sprechen?
Augenscheinlich, ja. Der Brief des Abbé Chélan ist kurz. Intelligenti pauca. In diesen Zeiten kann man sich nie kurz genug fassen. Ich schicke Ihnen Julien Sorel. Ich habe ihn vor fast 20 Jahren getauft. Er ist der Sohn eines wohlhabenden Zimmermanns, aber sein Vater gibt ihm kein Geld. Julien wird ein tüchtiger Arbeiter im Weinberg des Herrn sein. An Gedächtnis und Klugheit fehlt es ihm nicht. Ich bitte Sie um eine Freistelle für Julien. Ich habe ihm etwas Theologie beigebracht. Wenn er Ihnen nicht gefällt, schicken Sie ihn wieder zurück. Ihr Freund Chélan. Ich habe hier 321 Anwärter für den Heiligenstand. Sieben oder acht sind mir von Männern wie Chelan empfohlen worden. Sie werden unter 321 also der Neunte sein.
Julien strengte sich an, nicht wieder hinzufallen.
Er bemerkte ein kleines Fenster neben der Stubentür, das auf das offene Feld ging. Er sah Bäume draußen. Und dieser Anblick tat ihm so wohl, als ob er alte Freunde sehen würde.
Sprechen Sie Lateinisch?
Ita, pater optime.
Die Unterhaltung ging auf Lateinisch weiter. Die Augen des Geistlichen wurden milder. Julien gewann wieder etwas Selbstbeherrschung.
Was bin ich doch schwach, mich durch diese Scheinheiligkeiten einschüchtern zu lassen. Dieser Mann ist ganz einfach ein Schurke.
Fallen Sie oft?
Es war das erste Mal in meinem Leben. Das Gesicht des Türschließers hatte mich so erschreckt.
Das kommt von der Eitelkeit der Welt. Sie sind wahrscheinlich an lachende Gesichter gewöhnt. Aber das ist das Antlitz der Lüge. Die Wahrheit ist ernst, Monsieur. Sie sind zu empfänglich für den eitlen Prunk der Welt. Eine volle Freistelle, die Sie haben möchten, ist außerordentlich schwer zu erlangen. Aber der Abbé Chelan hätte in den 56 Jahren von seiner apostolischen Arbeit wenig gehabt, wenn er nicht über eine ganze Freistelle im Seminar verfügen könnte. Sie dürfen in keine geheime Kongregation oder Gesellschaft ohne meine Genehmigung eintreten.
Ich gebe Ihnen mein Wort darauf.
Sie schulden mir Gehorsam nach Paragraf 17 der päpstlichen Bulle Unam Ecclesiam von St. Paulus dem V. Ich bin Ihr geistlicher Vorgesetzter. In diesem Hause, mein lieber Sohn, ist Hören gleich Gehorchen. Wie viel Geld haben Sie übrigens bei sich?
35 Francs, mein Vater.
Führen Sie genau Buch darüber. Sie sind mir Rechenschaft schuldig. Sie werden nun in Ihre Zelle Nummer 103 gebracht.
En arrivant au numéro 103, c'était une petite chambrette de 8 pieds en carré au dernier étage de la maison.
Als Julien in seine Zelle kam, einem kleinen Zimmer von 8 Fuß Länge im obersten Stockwerk, sah er, dass das Fenster auf die Welle hinausging. Dahinter erstreckte sich die schöne Ebene, die der Doubs von der Stadt trennt.
Welch eine herrliche Aussicht.
Er setzte sich ans Fenster auf den einzigen Stuhl, der in seiner Zelle stand, und schlief bald ein. Er hörte nicht, dass es zum Abendessen läutete, dann zum Salve. Man hatte ihn vergessen.
Als ihn am nächsten Morgen die ersten Sonnenstrahlen weckten, fand er sich auf dem Fußboden liegen. Er bürstete sich rasch ab und eilte hinunter. Der Aufseher fuhr ihn heftig an. Julien versuchte nicht, sich zu rechtfertigen, sondern kreuzte die Arme über der Brust.
Peccavi pater optime. Ich habe gesündigt.
Dieses sein erstes Auftreten machte großen Eindruck.
Nach ein paar Tagen musste Julien einen Beichtvater wählen. Man legte ihm eine Namensliste vor. Er entschied sich für Abbé Pirard.
Julien arbeitete fleißig und erwarb sich sehr bald die Kenntnis vieler Dinge, die für einen Pfarrer nützlich sind. Irgendwie aber fühlte er sich von der Welt verlassen. Er konnte nicht wissen, dass Monsieur Pirard einige Briefe an ihn mit dem Poststempel Dijon erhalten und ins Feuer geworfen hatte.
Seine Schwermut wurde durch die schlechte Kost im Seminar noch verschlimmert, seine Gesundheit allmählich zerrüttet, als eines Morgens Fouquet in seiner Zelle erschien.
Endlich, endlich hat man mich zu dir gelassen. Ich will dir keine Vorwürfe machen, aber ich bin 5-mal nach Besançon gekommen, um dich zu besuchen. Jedes Mal stand ich vor verschlossenen Türen. Ich hatte sogar einen Posten vor das Tor gestellt. Warum zum Teufel gehst du denn niemals aus?
Das ist eine Probe, die ich mir selbst auferlegt habe.
2 schöne 5-Franc-Stücke haben mir heute das Tor geöffnet. Ich war ein Esel, dass ich das nicht gleich bei meinem ersten Besuch versucht habe. Übrigens, weißt du schon, dass die Mutter deiner Zöglinge unsinnig fromm geworden ist? Ja, mein Lieber, unsinnig fromm. Man sagt, sie unternehme Pilgerfahrten. Sie geht nach Dijon und Besançon zur Beichte.
Sie kommt nach Besançon?
Oft genug.
Obwohl dieser Besuch auf Julien tiefen Eindruck gemacht hatte, legte er sich beständige Selbstzucht auf.
Er studierte die gewöhnlichen Bauernjungen, die ins Seminar eintraten, deren Glück vornehmlich aus gutem Essen bestand. An großen Festtagen bekamen sie Wurst und Sauerkraut.
Ist es da zu verwundern, dass der glückliche Mensch in Ihren Augen zunächst der ist, der gut gegessen hat, und dann der, der einen guten Anzug trägt? Meine Kommilitonen haben ein festes Ziel, das heißt, sie sehen den geistlichen Stand als eine lange Fortsetzung dieses Glücks, gut zu essen und im Winter einen warmen Rock zu haben.
Eines Tages ließ der Abbé Pirard Julien mitten aus der Kirchenlehrstunde zu sich rufen.
Amanda Binet.
Amanda Binet.
Hôtel Ambassadeur.
Avant 8 heures. Dire que l'on est de Genlis.
Erklären Sie mir auf der Stelle, was hier auf diesem Papier steht.
Amanda Binet, Hôtel Ambassadeur. Am Tag, als ich nach Besançon kam, hatte ich mittags Hunger und ging in dieses Hotel. Eine Dame, die die Inhaberin zu sein schien, hatte Mitleid mit meiner Unerfahrenheit. »Besançon ist voll mit schlechten Menschen«, sagte sie. »Wenn Ihnen etwas Unangenehmes zustoßen sollte, so wenden Sie sich nur an mich.«
»Wir werden nachforschen, ob dieses Geschwätz der Wahrheit entspricht. Zunächst gehen Sie wieder in Ihre Zelle.«
»Besançon ist voll mit schlechten Menschen. Wenn Ihnen etwas Unangenehmes zustoßen sollte, so wenden Sie sich nur an mich.«
Julien untersuchte sofort seinen Koffer, in dem das verhängnisvolle Papier versteckt gewesen war. Es fehlte nichts daran, aber einiges war durcheinandergewühlt, obwohl er den Schlüssel zum Koffer immer bei sich trug.
»Es ist doch ein Glück, dass ich nie von der Erlaubnis Gebrauch gemacht habe, auszugehen.«
»Sie haben tatsächlich nicht gelogen. Aber eine solche Adresse aufzuheben, ist eine Torheit, deren Tragweite Sie nicht ermessen haben, unglücklicher Knabe. Aber hören Sie, morgen ist von Leichnamsfest. Der Abbé Bernard möchte gern, dass Sie ihm helfen, die Kathedrale auszuschmücken. Gehen Sie hin und tun Sie, was er Ihnen sagt. Wenn Sie Gelegenheit dazu haben, können Sie sich auch ein wenig in der Stadt umsehen.«
Am nächsten Morgen ging Julien zur Kathedrale. Der Anblick der Straßen und der allgemeinen Emsigkeit, die darin zu herrschen schien, tat ihm wohl. Überall schmückte man die Häuser für die Prozession.
Schon von Weitem erblickte er den Abbé Bernard vor dem Tor der Kathedrale stehen.
»Ich warte schon auf Sie, mein lieber Sohn. Seien Sie willkommen. Die heutige Arbeit wird lang und hart sein. Wir wollen uns zuerst einmal mit einem Imbiss stärken. Der zweite Imbiss folgt um 10 Uhr, während des Hochamts.«
»Ich bitte Sie, Monsieur l'Abbé, festzuhalten, dass ich 5 Minuten vor 5 gekommen bin.«
»Ach, die kleinen Halunken im Seminar machen Ihnen Angst. Ist denn ein Weg weniger schön, weil in den Hecken zu beiden Seiten Dornen sind? Nun aber ans Werk, lieber Freund. An die Arbeit.«
Julien war klar, dass er selbst auf die Leiter musste, und seine Behendigkeit kam ihm dabei sehr zu Nutzen. Der Abbé Bernard sah ihn mit Entzücken von Leiter zu Leiter springen.
Als alle Säulen mit Damast geschmückt waren, galt es, den Baldachin über dem Hauptaltar mit 5 riesigen Federbüschen zu zieren. Julien ergriff die Federbüsche und kletterte flugs die Leiter hinauf. Dann steckte er sie schön auf die Bekrönung in der Mitte des Baldachins. Als er wieder unten am Boden war, schloss ihn der Abbé gerührt in die Arme.
»Optime, optime!« »Das erzähle ich seiner Hochwürden. 5-mal im Jahr sehen meine Augen diese Basilika in so prächtigem Schmuck prangen. Aber niemals ist es so prächtig gewesen. Nie waren die Damaststreifen so gut befestigt und so glatt an den Säulen. Aber die Diebe, mein Freund, wenn die Prozession die Kirche verlassen hat, daran muss man auch denken. Sie werden den Nordflügel überwachen? Gehen Sie ja nicht fort. Ich behalte den Südflügel im Auge und das Hauptschiff. Haben Sie auch ein Auge auf die Beichtstühle?«
L'église était restée dans un profond silence. Une demi-obscurité, une agréable fraîcheur y régnait.
Während die Prozession bei herrlichstem Wetter durch die Straßen von Besançon zog, war die Basilika in tiefster Stille zurückgeblieben. Diese Stille, die Einsamkeit und die Kühle ließen Julien in Träumereien fallen.
Da fiel sein Blick auf 2 gut gekleidete Damen, deren eine vor einem Beichtstuhl kniete, während die andere dicht daneben auf einem Stuhle saß. Es fiel ihm auf, dass in dem Beichtstuhl kein Geistlicher saß.
Seltsam, dass diese schönen Damen nicht an einem der Altäre knien, wenn sie so fromm sind. Wie schön dieses Kleid geschnitten ist. Welche Anmut.
Die im Beichtstuhl wandte ein wenig den Kopf.
Plötzlich stieß sie einen leisen Schrei aus und sank nach rückwärts um. Ihre Freundin sprang ihr bei. Ein Halsschmuck, der Julien bekannt war, machte ihn stutzig. Dann erkannte er die Frisur von Madame de Rênal. Die Dame, die er den Kopf zu stützen versuchte, war Madame Derville. Julien eilte bestürzt auf sie zu. Madame Derville drehte sich um und erkannte ihn sofort.
»Fliehen Sie, Monsieur! Fliehen Sie! Sie war so glücklich vor ihrer Zeit. Entfernen Sie sich, wenn Sie noch etwas Schamgefühl haben!«
Im selben Augenblick kam die Prozession in die Kirche zurück. Abbé Bernard rief Julien zu sich.
»Ist Ihnen nicht wohl, mein Sohn? Sie haben zu viel gearbeitet. Ich möchte Sie dem Bischof vorstellen. Kommen Sie. Setzen Sie sich hier auf die Bank hinter dem Weihwasserspender. Wir haben 20 Minuten Zeit, bis seine Hochwürden kommt. Versuchen Sie, sich zu erholen.«
Aber als der Bischof vorüberging, zitterte Julien dermaßen, dass der Abbé es aufgeben musste, ihn vorzustellen.
»Grämen Sie sich nicht so sehr darüber. Wir werden schon noch eine Gelegenheit finden.«
Julien war zu keinem klaren Gedanken fähig, seit er Madame de Rênal in der Kirche gesehen hatte. Und er hatte sich noch nicht von den tiefen Träumereien erholt, als ihn Abbé Pirard am nächsten Morgen zu sich rufen ließ.
»Abbé Bernard schreibt mir und legt ein gutes Wort für Sie ein. Ich bin mit Ihrer bisherigen Führung im Ganzen recht zufrieden. Kurzum, in Ihnen ist ein Funke, den man nicht ausgehen lassen darf. Nach 15 Jahren Arbeit stehe ich im Begriffe, dieses Haus zu verlassen. Ehe ich fortgehe, will ich etwas für Sie tun. Ich mache Sie zum Repetitor für das Alte und das Neue Testament.«
Julien war hingerissen vor Dankbarkeit. Er ging auf den Abbé Pirard zu und ergriff seine Hand, um sie an seine Lippen zu führen.
»Was soll das?« »Nun ja, mein Sohn, ich bin dir zugetan. Der Himmel weiß, dass es wider meinen Willen ist. Ich müsste gerecht sein und gegen niemand weder Hass noch Liebe hegen. Ich sehe in dir etwas, das den Durchschnitt verletzt. Neid und Verleumdung werden dir folgen. Wohin die Vorsehung dich auch stellen mag, man wird nie ohne Hass auf dich blicken. Man wird dich verraten. Da hilft nur eines. Nimm deine Zuflucht zu Gott. Sei lauter in deinem Wandel.«
Ab nun hatte Julien den Vorzug, allein essen zu dürfen. Er hatte einen Schlüssel zum Garten und konnte darin für sich allein spazieren gehen. Zu seinem größten Erstaunen nahm er wahr, dass er nun weniger gehasst wurde. Besonders unter seinen jüngeren Kommilitonen, die nun seine Schüler wurden und die er mit größter Zuvorkommenheit behandelte. Nach und nach gewann er sogar Anhänger.
Als die Jagdzeit herannahte, kam Fouquet auf den Gedanken, dem Seminar einen Hirsch und ein Wildschwein als Geschenk von Juliens Eltern zu schicken. Durch dieses Geschenk war Julien nun noch beliebter.
Eines Abends ließ Abbé Pirard Julien wecken, als alle anderen Seminaristen bereits schliefen.
»Sie wissen, wo der bischöfliche Palast ist. Bringen Sie diesen Brief zum Bischof. Ich verhehle Ihnen nicht, dass ich Sie damit unter die Wölfe sende. Seien Sie ganz Auge und Ohr. Keine Unwahrheit in Ihren Antworten. Aber bedenken Sie, dass wer Sie fragt, Ihnen vielleicht schaden will. Es freut mich, mein Kind, dass ich Sie diese Erfahrung machen lassen kann, ehe ich Sie verlasse. Denn ich will es Ihnen nicht verschweigen, der Brief enthält meine Demission. Ich begebe mich für einige Zeit zu dem einflussreichen Marquis de la Mole nach Paris. Nun, mein Freund, worauf warten Sie?«
»Es ist nur, es wird gesagt, Sie hätten in Ihrer langjährigen Amtstätigkeit nichts auf die Seite gelegt.
Ich habe 600 Francs.
So, die werden auch angeschrieben. Gehen Sie zum bischöflichen Palast. Es wird spät.
An diesem Abend hatte Abbé de Frilair im Salon des Bischofs Dienst. Julien übergab dem Großvikar den Brief und mit Erstaunen sah er, wie dieser dreist das Schreiben öffnete, das an den Bischof gerichtet war. Julien beobachtete stillschweigend den Abbé, der das Entlassungsgesuch nochmals durchlas, als plötzlich die Tür geräuschvoll aufging.
Ein kleiner, sehr alter Mann mit dem Brustkreuz trat ein. Julien verneigte sich tief. Der Bischof sah ihn liebenswürdig lächelnd an und ging vorüber. Abbé Frilair folgte ihm.
Wer war der Seminarist mit den klugen Augen, den ich im Vorbeigehen gesehen habe? Müsste er nach meiner Anordnung nicht um diese Zeit zu Bett sein?
Ein sehr, sehr wacher, das schwöre ich Ihnen, Hochwürden. Er bringt eine große Neuigkeit, die Entlassung des einzigen Jansenisten in Ihrer Diözese, des grässlichen Abbé Pirard.
Ich traue Ihnen nicht zu, dass Sie ihm einen Nachfolger geben können, der so viel taugt wie er. Und um Ihnen den Wert dieses Mannes zu zeigen, lade ich ihn morgen zum Essen ein. Ehe wir den anderen kommen lassen, wollen wir wissen, wie dieser ist. Lassen Sie den Seminaristen herein. Die Wahrheit liegt im Kindermund.
Sie sprachen lange von Vergil und Cicero. Es fiel dem Bischof auf, dass Julien nie aus dem Unterhaltungston herausging.
Besser als Sie kann man nicht studieren.
Hochwürden, Ihr Seminar hat 197 Schüler, die Ihrer hohen Anerkennung nicht weniger wert sind.
Wieso?
Bei dem jährlichen Examen im Seminar wurde ich über genau dieselben Gegenstände befragt, die mir im Augenblick Anerkennung Euer Hochwürden eintrugen. Und ich erhielt die Nummer 198.
Ach, hören Sie, das ist Pirats Benjamin. Das hätten wir erwarten können. Aber so ist der Kriegsbrauch. Nicht wahr, mein Freund? Sie sind geweckt worden, um hierher geschickt zu werden.
Jawohl, Hochwürden. Ich habe nur ein einziges Mal im Leben das Seminar verlassen, um dem Abbé Bernard bei Ausschmückung der Kathedrale zum Fronleichnamsfest zu helfen.
Optime! Was, Sie haben so viel Mut bewiesen, die Federbüsche auf den Baldachin zu stecken? Jedes Jahr muss ich deswegen zittern. Ich fürchte immer, Sie kosten mir einmal ein Menschenleben. Sie werden es noch weit bringen, mein Freund. Ich überlege, wie ich Ihnen für den angenehmen Besuch danken könnte, den Sie mir bereitet haben. Die Gabe ist zwar nicht kanonisch, aber ich will Ihnen einen Tacitus schenken. Wenn Sie verständig sind, so werden Sie eines Tages die beste Pfarre in meiner Diözese erhalten.
Julien verließ, mit 8 Bänden Tacitus beladen und über die ausnehmende Höflichkeit des Bischofs erstaunt, den bischöflichen Palast.
Am nächsten Morgen fiel Julien die Art und Weise auf, in welchem Ton seine Kommilitonen mit ihm sprachen. Von nun an war kein Hass mehr zu spüren. Jeder machte ihm den Hof.
Gegen Mittag verließ Abbé Pirard seine Schüler. Er logierte sich im schönsten Gasthof von Besançon ein. Der Bischof hatte ihn zum Essen eingeladen und suchte, um seinen Großvikar de Frilair etwas zu ärgern, ihn ins beste Licht zu setzen. Als man beim Nachtisch war, kam von Paris die seltsame Nachricht, dass der Abbé Pirard eine herrliche Pfarre 4 Meilen von der Hauptstadt erhalten habe. Am nächsten Morgen reiste Abbé Pirard nach Paris, wo ihn der Marquis de la Mole empfing, der ihm eine Anstellung als Sekretär anbot. Abbé Pirard schlug dieses Angebot aus und empfahl dem Marquis an seiner Stadt Julien Sorel.
Ein paar Tage danach erhielt Julien einen Brief von unbekannter Hand. Er enthielt die Aufforderung, sich unverzüglich nach Paris zu begeben. Der Brief war mit einem fingierten Namen unterzeichnet, aber Julien erzitterte beim Öffnen. Ein Baumblatt war herausgefallen. Es war ein Zeichen, das er mit dem Abbé Pirard verabredet hatte. Kaum eine Stunde darauf wurde er zum Bischof befohlen und hier mit geradezu väterlichem Wohlwollen empfangen, wo man ihm einen Reisepass aushändigte. Noch vor Mitternacht war Julien bei seinem Freund Fouquet, der über die Zukunft seines Freundes in seinem nüchternen Geiste mehr erstaunt als entzückt war.
Die ganze Geschichte wird für dich mit einer Stellung in der Regierung enden. Man wird dich missbrauchen. Die Zeitungen werden gegen dich schreiben. So werde ich dann von dir hören. denke daran, dass es besser ist, 100 Louisdor in einem anständigen Holzgeschäft zu verdienen, wo man sein eigener Herr ist, als 4000 Francs von einer Regierung zu erhalten. Und wer ist selbst die des Königs Salomo?
Am nächsten Tag begab sich Julien nach Verrières. Er rechnete fest damit, Madame de Renal zu sehen.
Aber zunächst ging er zu seinem ersten Beschützer, dem guten alten Abbé Chelan, der ihn sehr streng empfing.
Glauben Sie vielleicht, mir irgendwelchen Dank schuldig zu sein? Sie frühstücken jetzt mit mir und dann werden Sie Verrières sofort verlassen, ohne irgendjemanden zu sehen.
Hören und gehorchen ist eines.
La nuit était fort noire. Vers une heure du matin, Julien, chargé de son échelle, entra dans Verrières.
Bei Sonnenuntergang kehrte er bei einem Bauern ein, dem er eine Leiter abkaufte, und gegen 1 Uhr nachts kam Julien mit seiner Leiter zum Gut des Monsieur de Renal. Er erklomm Terrasse für Terrasse und kam so leicht bis unter das Fenster von Madame de Renals Schlafzimmer. Kurz entschlossen warf er Steinchen gegen die Fensterläden. Bald glaubte er, einen Schatten zu erkennen. Er lehnte die Leiter gegen einen der Fensterläden und stieg hinauf.
Ich bin es.
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 Ein Freund.
Ein Freund.
Ein Freund.
Ich flehe Sie an, öffnen Sie mir. Ich muss Sie sprechen. Ich bin zu unglücklich.
Ein leises, knackendes Geräusch war zu hören.
Er drückte gegen das Fenster. Der Fensterriegel gab nach. Er stieß den Flügel auf und sprang behende in das Zimmer.
Malheureux, que faites-vous?
Je viens vous voir après 14 mois d'une cruelle séparation.
Unseliger, was tun Sie?
Quittez-moi à l'instant.
Nach 14 Monaten grausamer Trennung komme ich, Sie wiederzusehen.
Fort! Verlassen Sie mich augenblicklich. Ich bereue mein Verbrechen. Der Himmel hat mich gnädig erleuchtet. Fort! Fliehen Sie!
Ich will wissen, wie es Ihnen ergangen ist. Ich habe Sie genug geliebt, um dieses Vertrauen zu verdienen.
Nein! Nein, gehen Sie! Sortez, fuyez.
Währenddessen zog er ganz langsam, um keinen Lärm zu verursachen, die Leiter hinauf.
Ist der Mann in der Stadt?
Ich bitte Sie um alles in der Welt. Sprechen Sie nicht so mit mir, oder ich rufe meinen Mann. Ich bin schon schuldig genug, dass ich Sie nicht gleich fortgewiesen habe. Ich hatte Mitleid mit Ihnen.
Wie? Ist es denn möglich, dass du mich nicht mehr liebst? Du hast mich also vollkommen vergessen? Du? Das einzige Wesen, das mich jemals geliebt hat.
Durch Ihre Unvorsichtigkeit wurde meine Verirrung stadtbekannt. Als ich am Rande der Verzweiflung war, besuchte mich der ehrwürdige Abbé Chelan. Er versuchte vergebens, mir ein Geständnis abzugewinnen. Eines Tages kam er auf den Gedanken, mich in die Kirche von Dijon zu bringen. Dort wagte er davon anzufangen. Oh, welch ein Augenblick der Schande. Ich gestand alles. Und der gute Mann war milde. Er teilte meinen Schmerz. Damals schrieb ich alle Tage Briefe, die ich Ihnen nicht zu schicken wagte. Dann brachte mich Monsieur Chelan dazu, dass ich sie ihm gab. Einige, die mit mehr Zurückhaltung geschrieben waren, sind Ihnen zugeschickt worden. Aber Sie haben mir nie geantwortet.
Ich schwöre dir, ich habe im Seminar nicht einen Brief von dir erhalten.
Großer Gott, wer mag sie abgefangen haben?
Denke dir meinen Schmerz. Bis zu dem Tage, wo ich dich in der Kathedrale sah, wusste ich nicht, ob du überhaupt noch lebst.
Sagen Sie mir nun auch, wie es Ihnen ergangen ist.
Ich habe mich von seiner Hochwürden, dem Bischof, verabschiedet.
Wie? Sie gehen nicht nach Besançon zurück?
Ich verlasse ein Land, wo ich selbst von der verlassen bin, die ich am meisten im Leben geliebt habe. Ich gehe nach Paris.
Du gehst nach Paris?
Jawohl, gnädige Frau. Ich verlasse Sie für immer. Mögen Sie glücklich werden. Leben Sie wohl.
Er machte einige Schritte zum Fenster und öffnete es bereits, als sie ihm nachstürzte und sich in seine Arme warf. Nun hatte Julien das Ziel erreicht, nachdem er sich so brennend gesehnt hatte.
Der Morgen begann zu dämmern, und statt Madame de Renal zu verlassen, bat Julien in seiner Liebestrunkenheit, ihn den ganzen Tag über in ihrem Zimmer versteckt zu lassen und erst in der kommenden Nacht zu verabschieden.
Warum nicht? Dieser verhängnisvolle Rückfall nimmt mir doch alle Selbstachtung und macht mich für immer unglücklich. Mein Mann ist argwöhnisch geworden. Wenn er das geringste Geräusch hört, bin ich verloren. Er wird mich fortjagen wie eine Unglückliche, die ich ja auch bin. Diese boshafte Elisa wird ins Zimmer kommen. Und was machen wir dann mit dieser riesigen Leiter? Wo sie verstecken?
Ich will sie auf den Dachboden tragen. Dich will ich bis zum Abend in Madame Dervilles Zimmer verstecken, das immer abgeschlossen ist. Aber mach ja nicht auf, wenn geklopft wird. Es könnten höchstens die Kinder sein, die spielen.
Die Kinder. Lass sie bitte unter das Fenster kommen, ich möchte sie sehen.
Ja, ja, gern. Nur allzu gern.
Was macht dein Mann?
Er setzt mit einem Bauern Kaufverträge auf.
Nach dem Frühstück wusste sie, die Kinder unter Madame Dervilles Fenster zu locken. Er fand, dass sie sehr gewachsen waren.
Endlich wurde es Abend und Julien konnte zu seiner Geliebten. Da wurde plötzlich an der Zimmertür gerüttelt. Es war Monsieur de Renal.
Warum hast du dich eingeschlossen?
Jetzt ist alles zu Ende.
Mach mir sofort auf. Es sind Diebe im Haus. Jean hat heute Morgen auf dem Dachboden eine Leiter gefunden.
Je vais mourir dans tes bras, plus heureuse à ma mort que je ne le fus de la vie.
Er wird uns beide töten.
Ich will durch das Fenster im Kabinett in den Hof springen und mich in den Garten flüchten. Rolle meine Kleider zusammen und wirf mir das Bündel in den Garten nach.
Sei vorsichtig, dass du dich beim Springen nicht verletzt.
Sie ging mit ihm in das Kabinett, dann versteckte sie schnell seine Kleider und öffnete schließlich ihrem wutschnaubenden Mann. Er blickte, ohne ein Wort zu sagen, im Zimmer umher, dann ins Kabinett und verschwand wieder. Julien bekam seine Kleider nachgeworfen. Er fing sie auf und rannte schnell nach dem unteren Teil des Gartens am Doubs, wo er sich anzog.
Eine Stunde später war er bereits eine Meile von Verrières entfernt. In einem Gasthof, in dem er gegessen hatte, nahm er eine Postkutsche nach Paris. Als die Großstadt in der Ferne auftauchte, machte ihm dieser Anblick wenig Eindruck. Die Luftschlösser, die er sich für seine Zukunft baute, kämpften noch mit der frischen Erinnerung an die letzten 24 Stunden in Verrières. Das Anhalten der Kutsche weckte Julien aus seinen tiefen Träumen.
Hier bin ich also inmitten der Kabale und Heuchelei.
Am dritten Abend nach seiner Ankunft in Paris siegte die Neugier über seine ursprüngliche Absicht, in dieser Stadt alles zu sehen, und er machte sich auf den Weg zu Abbé Pirard.
Wenn Sie nach einigen Monaten im Haus de la Mole nicht brauchbar sind, kehren Sie ins Seminar zurück, aber auf ehrenvolle Weise. Sie wohnen bei Marquis, einem der größten Herren Frankreichs. Sie werden in Schwarz gehen, aber nicht wie ein Geistlicher, sondern wie jemand, der Trauer trägt. Ich verlange, dass Sie wöchentlich dreimal in ein Seminar gehen, wo ich Sie vorstellen werde, um Ihre theologischen Studien fortzusetzen. Jeden Tag um 12 Uhr haben Sie sich in der Bibliothek des Marquis einzufinden. Er beabsichtigt, seine Korrespondenz durch Sie führen zu lassen. Für den Anfang gibt er Ihnen 100 Louis d'Or Gehalt. Wenn er zufrieden ist, kann Ihr Gehalt in der Folge bis 800 Francs steigen. Er hat zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn von 19 Jahren, der um 12 noch nicht weiß, was er um 2 Uhr tun will. Der Marquis hofft, dass Sie sich mit dem jungen Grafen Norbert anfreunden werden. Ich habe gesagt, Sie wären ein guter Lateiner. Vielleicht rechnet er darauf, dass Sie seinem Sohn ein paar fertige Phrasen über Cicero und Vergil beibringen. Ich will Ihnen nicht verhehlen, dass der junge Graf de la Mole Sie zuerst geringschätzig behandeln wird, da Sie nur ein simpler Bürgerlicher sind.
Wird man mich für undankbar halten, wenn ich an dem Tage, wo mir das alles nicht mehr gefällt, in meine kleine Zelle 103 zurückkehre?
Allerdings. Aber ich werde dann auf dem Posten sein. Ich werde sagen, dieser Entschluss käme von mir. Sie werden auch die Marquise de la Mole sehen. Sie ist eine stattliche Blondine, fromm, hochmütig, äußerst höflich und vor allem sehr unbedeutend. Uns Priester, und sie wird sie auch so behandeln, betrachtet sie als Kammerdiener für ihr Seelenheil. Sie werden in ihrem Salon mehrere große Herren treffen.
Monsieur l'Abbé, mir scheint, ich werde nicht lange in Paris bleiben.
Schön. Aber vergessen Sie nicht, dass ein Mensch unseres Berufes nur durch große Herren emporkommen kann.
Mein Vater hasste mich schon in der Wiege. Das war ein großes Unglück für mich. Aber ich will dem Schicksal nicht mehr grollen. Ich habe in Ihnen, Monsieur l'Abbé, einen zweiten Vater gefunden.
Schon gut, schon gut. Sie dürfen nicht sagen, das Schicksal, liebes Kind. Sagen Sie immer die Vorsehung.
Souvenir
C'est ridicule et touchant. Le premier salon où, à 18 ans, je m'apparus seule et sans appui.
Abbé Pirard brachte Julien zum Palais de la Mole. Und damit kein Vorübergehender daran zweifeln konnte, las man Hôtel de la Mole in schwarzem Marmor über dem riesigen Tor.
Die haben doch solche Furcht vor den Jakobinern. Sie sehen hinter jeder Hecke einen Robespierre mit seinem Henkerkarren. Und dann machen sie solche Aufschriften an ihren Häusern und Palästen, damit die Kanaille sie bei einem Aufstand sogleich erkennen und ausplündern kann.
Ach, sie armes Kind. Was für ein entsetzlicher Gedanke ist ihnen da gekommen.
Ich finde diesen Gedanken ganz selbstverständlich.
Die Feierlichkeit des Portiers und die prachtvolle Architektur erfüllten Julien mit Bewunderung. Verblüfft blieb Julien mitten im Hof stehen.
Seien Sie doch vernünftiger. Denken Sie doch, dass die Lakaien sich über Sie lustig machen werden, wenn man Sie so dastehen sieht.
Das möchte ich denen nicht raten.
Die Säle im ersten Stockwerk erhöhten Juliens Entzücken noch. Dann kamen sie in das unansehnlichste Zimmer dieses prachtvollen Palastes. Dort saß ein kleiner, magerer Herr mit lebhaften Augen und blonder Perücke. Es war der Marquis. Der Abbé stellte Julien vor. Die Audienz dauerte keine 3 Minuten.
Ich gebe Ihnen nun für 2 Tage Ihre Freiheit wieder. Dann erst können Sie Madame de la Mole vorgestellt werden. Übermorgen früh wird Ihnen der Schneider 2 Anzüge bringen. Sie geben dem Zuschneider, der sie Ihnen anprobiert, 5 Francs. Übrigens, lassen Sie die Pariser Ihre Mundart nicht hören. Übermorgen Mittag kommen Sie zu mir. Und nun gehen Sie. Noch eins. Gehen Sie und bestellen Sie sich Schuhe, Hemden und einen Hut. Hier sind die Adressen dazu, die mir der Marquis gegeben hat.
Julien ging in die Läden, deren Adressen ihm aufgeschrieben worden waren. Er bemerkte, dass er respektvoll empfangen wurde.
2 Tage danach, um 12:00 Uhr, brachte Abbé Pirard Julien wieder zum Marquis de la Mole, der ihn lange ansah.
Haben Sie etwas dagegen, Monsieur Pirard, wenn Monsieur Sorel Tanzstunden nimmt?
Nein, durchaus nicht. Julien ist kein Priester.
Wie viele Hemden haben Sie bei der Näherin bestellt?
2.
Nehmen Sie noch 22 dazu. Hier ist das erste Viertel Ihres Gehalts. Mein Diener Arsène wird Sie nun in die Bibliothek bringen.
Peu de minutes après, Julien se trouva seul dans une bibliothèque magnifique.
Wenige Minuten später war Julien allein in einer prächtigen großen Bibliothek.
Il alla se cacher dans un petit coin sombre. De là, il contemplait avec ravissement le dos brillant des livres.
Das alles hier werde ich lesen dürfen. Wie sollte es mir hier also nicht gefallen? Monsieur de Renal hätte sich für ewig entehrt gehalten, wenn er nur den 100. Teil dessen für mich getan hätte, was der Marquis für mich bisher getan hat. Ach, hier sind die Abschriften, die ich zu machen habe.
Nach Erledigung dieser Arbeit wagte Julien, an die Bücher zu gehen. Er verlor vor Freude fast den Verstand, als er eine Ausgabe von Voltaire aufschlug. Eine Stunde darauf trat der Marquis ein, sah die Abschriften durch und entdeckte zu seinem Erstaunen, dass Julien dieses mit scharfem S geschrieben hatte.
Sie sind wohl nicht ganz sicher in der Orthographie.
Leider nein.
Dieses wird mit einem einfachen S geschrieben. Wenn Sie mit Ihren Abschriften fertig sind, suchen Sie sich im Wörterbuch doch die Wörter heraus, über deren Rechtschreibung Sie sich nicht im Klaren sind.
Um 6 Uhr ließ der Marquis Julien zu sich rufen. Er warf einen sichtlich kummervollen Blick auf seine Stiefel.
Ich habe mir eine Vergesslichkeit vorzuwerfen. Ich vergaß Ihnen zu sagen, dass Sie sich alle Tage um 5:30 Uhr umziehen müssen. Ich meine, Kniehosen und Strümpfe anziehen. Arsène wird Sie daran erinnern. Für heute will ich das entschuldigen.
Dann ließ der Marquis Julien in einen goldglänzenden Saal eintreten und stellte ihn einer stattlichen Frau von imposanter Erscheinung vor.
Es war die Marquise, die ihn kaum eines Blickes würdigte. Die Menschen, die sich in diesem Saal aufhielten, schienen Julien etwas Trauriges und Gedrücktes zu haben. Ein hübscher junger Mann mit einem Schnurrbärtchen und sehr blassem Gesicht erschien um 6:30. Julien begriff, dass dies Graf Norbert de la Mole war. Er fand ihn vom ersten Augenblick an reizend.
Ist es denn möglich, dass dies der Mensch ist, dessen beleidigende Scherze mich aus dem Haus vertreiben sollen? Er trägt Stiefel mit Sporen
Und ich soll Kniehosen und Strümpfe tragen wie die Bediensteten?
Une fille jeune, belle, spirituelle.
Dann ging man zu Tisch. Eine äußerst blonde und sehr gut aussehende junge Dame setzte sich Julien gegenüber. Sie gefiel ihm durchaus nicht. Als er sie genauer ansah, glaubte er trotzdem, nie so schöne Augen gesehen zu haben. Aber sie drückten große Seelenkälte aus. Es war Mathilde de la Mole.
Norbert, ich empfehle deinem Wohlwollen Monsieur Julien Sorel, den ich zu meinem Stabe genommen habe und aus dem ich, wenn dieses möglich ist, einen Mann machen will. Er ist mein Sekretär. Er schreibt dieses mit einem scharfen S.
Alles blickte Julien an, der sich etwas übertrieben gegen Norbert verbeugte.
Am nächsten Morgen sehr früh fertigte Julien in der Bibliothek Abschriften von Briefen an, als Mademoiselle Mathilde durch eine kleine Geheimtür eintrat. Sie hatte die heimliche Angewohnheit, aus der Bibliothek ihres Vaters Bücher zu entwenden. Gegen 3 Uhr erschien Graf Norbert in der Bibliothek. Er wollte Zeitung lesen, um abends über Politik reden zu können, und war sehr zufrieden, Julien zu treffen.
Mein Vater gibt uns frei bis zum Essen. Kommen Sie, reiten wir gemeinsam aus.
Ach Gott, Graf, wenn es darauf ankäme, einen Baum von 24 Fuß zu fällen, abzuschälen und zu Brettern zu zersägen, so würde ich das gut machen, wie ich wohl sagen darf. Aber ich bin in meinem ganzen Leben noch keine 6-mal zu Pferde gesessen.
Nun, dann wird dies das 7. Mal sein.
Bei der Rückkehr vom Bois de Boulogne fiel Julien vom Pferd und kehrte voll beschmutzt heim. Zum Glück hatte er 2 Anzüge.
Beim Diner wollte der Marquis ihn durch eine Anrede auszeichnen und fragte ihn, wie der Spazierritt ausgefallen sei.
Graf Norbert war so gütig und freundlich, mir das frommste und hübscheste Pferd geben zu lassen. Aber schließlich konnte er mich doch nicht darauf festbinden. Und so bin ich mitten in der Rue de Bac dicht an der Brücke heruntergefallen.
Mademoiselle Mathilde versuchte vergeblich, einen Lachanfall zu unterdrücken und erkundigte sich schließlich neugierig nach den Einzelheiten.
Am nächsten Tag hörte Julien 2 theologische Vorlesungen und schrieb 20 Briefe ab. Danach wagte es Julien, beim Grafen Norbert zu erscheinen.
Ich denke, Sie werden bald in der Reitbahn Unterricht nehmen und nach ein paar Wochen wird es mir ein Vergnügen sein, mit Ihnen auszureiten.
Ich wollte mir die Ehre geben, Ihnen für die mir bewiesene Güte zu danken. Wenn Ihr Pferd durch mein gestriges Ungeschick nicht verletzt worden ist und nicht gebraucht wird, möchte ich es heute wieder reiten.
Meiner treu, lieber Sorel, aber auf Ihre Gefahr hin. Es ist jetzt schon 4 Uhr, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.
Was muss ich tun, um nicht zu fallen?
Allerhand, zum Beispiel den Oberkörper nach hinten halten.
Gar oft sah Norbert Julien nah am Herunterfallen, aber schließlich verlief der Spazierritt ohne Katastrophen. Bei Tische erzählte er seinem Vater über die ganze Tafel hinweg von Juliens Kühnheit. Aber trotz so vielen Wohlwollens fühlte Julien sich inmitten dieser Familie bald völlig vereinsamt.
Eines Morgens arbeiteten Abbé Pirard und Julien gemeinsam in der Bibliothek.
Monsieur l'Abbé, ist es denn meine Pflicht, täglich mit der Marquise zu speisen, oder ist es eine Güte, die man mir erzeigt?
Das ist sogar eine außerordentliche Ehre.
Für mich, Monsieur l'Abbé, ist es die peinliche Pflicht meines Amtes. Ich habe mich im Seminar weniger gelangweilt. Ich sehe, wie alle gähnen, selbst Mademoiselle de la Mole, und ich selbst fürchte, immer einzuschlafen. Könnten Sie es nicht bewirken, für mich die Erlaubnis zu bekommen, in irgendeiner obskuren Herberge für 40 Sous essen zu dürfen?
Da war hinter ihnen plötzlich ein leises Geräusch zu vernehmen.
Un bruit léger leur fit tourner la tête.
Julien drehte sich um und erblickte Mademoiselle de la Mole, die gehorcht hatte.
Julien wie Mademoiselle de la Mole qui écoutait.
Sie war gekommen, um ein Buch zu holen und hatte alles mit angehört.
Il rougit.
Julien hatte in ihren Augen an Achtung gewonnen.
Elle était venue chercher un livre et avait tout entendu.
Nach mehrmonatiger Probezeit hatte Monsieur de la Mole Julien zur Verwaltung seiner Güter in der Bretagne und Normandie herangezogen. Und er machte häufiger Reisen dorthin. Auch war ihm die Führung der Korrespondenz über einen langwierigen Prozess mit dem Abbé Frilair anvertraut worden. Monsieur Pirard hatte ihn darin eingeführt. Durch Abbé Pirard war er in verschiedene Gesellschaften von Jansenisten eingeführt worden, bei denen er auch einen Grafen Altamira kennenlernte. Einen 6 Fuß großen Mann, liberal und in seiner Heimat zum Tode verurteilt. Dabei war er sehr fromm. Dieser seltsame Gegensatz zwischen Gottesfurcht und Freiheitsliebe erstaunte Julien.
Das Verhältnis zum jungen Grafen hatte sich in der Zwischenzeit hingegen merklich abgekühlt. Und Madame de la Mole mokierte sich trotz ihres gemessenen Wesens doch zuweilen über Julien.
Zwischen Julien und dem Marquis hatte sich ein freier, fast freundschaftlicher Ton entwickelt, da der Marquis seit einigen Wochen durch Gicht ans Haus gefesselt war.
Mademoiselle war mit ihrer Mutter in Hyères bei der Mutter der Marquise. Graf Norbert sah seinen Vater nur für kurze Augenblicke am Tag. So war Monsieur de la Mole auf Julien allein angewiesen. Er ließ sich von ihm die Zeitungen vorlesen.
Erlauben Sie mir, mein lieber Sorel, dass ich Ihnen einen blauen Anzug verehre. Wenn er Ihnen willkommen ist und Sie darin zu mir kommen wollen, so werden Sie in meinen Augen der jüngere Bruder des Grafen von Schulne sein. Das ist der Sohn meines Freundes, des alten Herzogs. Auch habe ich eine Bitte an Sie. Gehen Sie allabendlich um 23:30 ins Vestibül der großen Oper und sehen Sie zu, wie die schöne Welt herauskommt. Sie haben hin und wieder noch Manieren eines Provinzlers. Sie müssen das loswerden. Übrigens ist es auch nicht übel, die großen Persönlichkeiten, an die ich Ihnen eines Tages einen Auftrag geben könnte, wenigstens vom Sehen zu kennen.
Es war dies eine Zeit der vollkommenen Freimütigkeit in den Beziehungen zwischen Herrn und Diener.
Der Gichtanfall zog sich wegen des strengen Winters in die Länge und dauerte fast 3 Monate, bis der Marquis endlich wieder ausgehen konnte.
Julien, gehen Sie auf 2 Monate nach London. Die Briefe, die ich erhalte, werden Ihnen mit meinen Bemerkungen versehen mit Extrapost zugehen. Sie schreiben die Antworten und schicken sie mir zurück, indem Sie in jedem Brief die Antwort beilegen. Ich habe ausgerechnet, dass die Verspätung nur 5 Tage betragen kann.
Als Julien abreiste, wunderte er sich über die nichtigen Geschäfte, deren wegen er nach England geschickt wurde. Nach 2 Monaten kehrte er nach Paris zurück.
Welche Idee, ob amüsant oder nicht, haben Sie aus England mitgebracht?
Erstens, der vernünftigste Engländer ist 1 Stunde am Tag verrückt. Er wird vom Dämon des Selbstmordes geplagt, welcher der eigentliche Gott des Landes ist. Zweitens, Geist und Genie verlieren 25% ihres Wertes, wenn man sie nach England exportiert. Und drittens, nichts auf der Welt ist so schön, bewundernswert und rührend wie die englischen Landschaften.
Nicht übel, nicht übel. Aber im Übrigen wette ich, dass Sie nicht erraten haben, weswegen Sie in England gewesen sind.
Ich bin dort gewesen, um einmal wöchentlich beim Botschafter des Königs zu speisen, welcher der höflichste Mensch von der Welt ist.
Sie sind dort gewesen, um sich eine Auszeichnung zu holen. Bis auf Weiteres merken Sie sich dies. Wenn ich diesen Orden an Ihrer Brust sehe, sind Sie der jüngste Sohn meines Freundes, des Herzogs von Schulne, der, ohne es zu ahnen, seit 6 Monaten in der Diplomatie verwendet wird. Wenn meine Prozesse Ihnen langweilig werden oder wenn Sie mir nicht mehr behagen, werde ich Ihnen eine gute Pfarre verschaffen, wie unserem Freund, dem Abbé Pirard. Und weiter nichts.
Baron de Valenod kam aus Verrières nach Paris, um dem Minister für seine Erhebung in den Adelstand zu danken und sich mit ihm zu verständigen. Er war Bürgermeister von Verrières geworden und an Monsieur de Renals Stelle getreten. Julien hätte laut auflachen mögen, als Monsieur de Valenod ihm erzählte, dass Monsieur de Renal sich als Jakobiner entpuppt hatte. Umsonst versuchte Julien, etwas über Madame de Renal in Erfahrung zu bringen.
Ich werde morgen und auch für übermorgen den Baron zum Diner einladen. Er wird einer unserer neuen Präfekten sein.
In diesem Falle bitte ich um die Stelle des Armenhausdirektors für meinen Vater.
Sehr gut, sehr gut. Ich war schon auf eine Moralpredigt gefasst. Sie machen sich.
Julien war seit seinem Aufenthalt in London zum Dandy geworden. Seine Haltung und seine Bewegungen hatten nichts Provinzielles mehr an sich.
Monsieur Sorel? Monsieur Sorel? Kommen Sie heute auf den Ball von Monsieur de Retz?
Ich habe nicht die Ehre, dem Herzog vorgestellt zu sein.
Er hat meinem Bruder aufgetragen, Sie bei ihm einzuführen. Kommen Sie doch mit meinem Bruder auf den Ball.
Julien verneigte sich respektvoll.
Que cette grande fille me déplaît.
Wie mir dieses große Mädchen missfällt. Sie übertreibt alle Moden. Ihr Kleid fällt von den Schultern. Sie ist noch blässer geworden. Ihre Haare sind geradezu farblos, so blond sind sie. Man möchte meinen, dass das Licht hindurchscheint. Welcher Hochmut in ihrer Art zu grüßen und im Blick, als ob sie eine Königin wäre.
Quels cheveux sans couleur, à force d'être blond. On dirait que le jour passe à travers.
Abends, als Julien auf den Ball kam, wurde er von der Pracht des Hauses geblendet. Voll Bewunderung und vor Aufregung fast befangen trat er in den Saal. Als er Mathilde de la Mole suchte, blickte sie ihn lange an. Er ging auf sie voller Neugier zu, die durch das tief ausgeschnittene Kleid Mathildes noch erhöht wurde.
Sie sind den ganzen Winter hier gewesen, Monsieur Sorel. Sie können mir gewiss sagen, ob dieser Ball der schönste der Saison ist.
Mademoiselle, ich bringe mein Leben am Schreibtisch zu. Und dies ist der erste Ball von solcher Pracht, den ich sehe.
Sie sind ein Weiser, Monsieur Sorel. Sie sehen alle diese Bälle, diese Feste wie ein Philosoph, wie Jean-Jacques Rousseau. Sie bewundern diese Torheiten, ohne von ihnen verführt zu werden.
Jean-Jacques Rousseau ist in meinen Augen ein Tor, wenn er sich erlaubt, die große Welt zu richten. Er verstand sie nicht und sah sie mit den Augen eines Lakaien.
Er hat den Contrat social geschrieben.
Er hat die Republik und den Umsturz aller monarchischen Institutionen gepredigt. Und dabei war dieser Emporkömmling und Parvenu doch toll vor Freude, wenn er einen Herzog traf.
Um sich über ihr Missgeschick in der Philosophie zu trösten, gab Mathilde den inständigen Bitten des Marquis de Croisenois nach, der sie seit einer Stunde um einen Galopp bat. Sie war die Königin des Balles. Sie fühlte es, aber sie blieb kalt.
Du bist schlechter Laune. Ich mache dich darauf aufmerksam, das schaut auf einem Ball nicht sehr gut aus.
Liebe Mutter, ich habe Kopfschmerzen. Es ist hier zu heiß.
Wie um Mathildes Ausspruch zu bestätigen, fiel in diesem Augenblick der alte Baron Tolly in Ohnmacht und musste hinausgetragen werden.
Aber Monsieur Sorel kommt gar nicht.
Er unterhält sich mit dem Grafen Altamira. Die beiden belieben zu philosophieren.
Julien näherte sich der Stelle, wo Mutter und Tochter standen, ohne das Gespräch mit Altamira abzubrechen.
Ja, ja, Danton, das war ein Mann.
War er nicht ein Schlechter?
Ja. Aber nur in den Augen gewisser Leute. Nur zum Pech für wohlgeborene Menschen war er Advokat. Das heißt, Mademoiselle, er hat angefangen wie verschiedene Pairs, die man hier sieht. Freilich hatte Danton in den Augen der Schönheit einen ungeheuren Nachteil. Er war sehr hässlich.
Mathilde stand mit ihren schönen, weit geöffneten Augen wie eine Sklavin vor Julien. Dann ergriff sie den Arm ihrer Mutter, um mit ihr einen Rundgang durch den Saal zu machen.
Sehen Sie diesen Mann? Das ist der Gesandte, Prinz von Araceli. Heute früh hat er Ihren Minister des Auswärtigen, Monsieur de Nerval, um meine Auslieferung gebeten. Sehen Sie, da unten sitzt er und spielt Whist. Wenn man mich meinem König wiederschickt, werde ich binnen 24 Stunden gehängt. Und einer von diesen netten, schnurrbärtigen Herren wird mich festnehmen.
Diese Schufte.
Beobachten Sie nur den Prinzen Araceli. Alle 5 Minuten wirft er einen Blick auf sein goldenes Vlies. Er freut sich immer wieder von Neuem, dass er diesen Firlefanz auf seiner Brust trägt. Der arme Mann ist im Grunde nur ein Anachronismus. Vor 100 Jahren war das goldene Vlies eine hohe Auszeichnung, aber damals wäre es über sein Haupt weg vergeben worden. Heute muss man unter den Leuten von hoher Geburt schon ein Araceli sein, um sich darüber zu freuen. Er hätte eine ganze Stadt aufhängen lassen, um es zu bekommen.
Welch ein Ungeheuer!
Sie sind noch sehr jung. Sie müssen bedenken, dass die Revolution, an deren Spitze ich stand, nur darum gescheitert ist, weil ich nicht 3 Köpfe fallen lassen und unseren Parteigängern nicht 7 oder 8 Millionen überlassen wollte, zu denen ich die Schlüssel besaß. Mein König, der heute darauf brennt, mich hinzurichten, und der mich vor dem Aufstand duzte, hätte mir das Großkreuz seines Ordens gegeben, wenn diese 3 Köpfe gefallen und die Gelder aus diesen Kassen verteilt worden wären. So geht es in der Welt zu. Es ist wie im Schachspiel.
Damals kannten Sie das Spiel nicht. Aber jetzt...
Meinen Sie, würde ich die Köpfe fallen lassen?
Julien begegnete dem Blick Mathildes, die nun wieder ganz nahe stand, und seine Verachtung schien sich zu verdoppeln, statt sich in eine höfliche und zuvorkommende Miene zu verwandeln.
Welch ein schöner Ball. Es fehlt rein gar nichts.
Es fehlt der Gedanke.
Sie haben es getroffen, Graf. Nicht wahr? Ja. Der Gedanke. Und noch dazu ein verschwörerischer.
Ich bin hier meines Namens wegen. Aber man hasst das Denken in Ihren Salons. Es darf sich nicht über die Pointe eines Tingeltangel-Couplets erheben, dann wird es belohnt. Aber ein denkender Mensch wird als Zyniker beschimpft. Alles, was sich bei Ihnen durch Geist hervortut, wird von den Pfaffen der Strafpolizei übergeben. Und die gute Gesellschaft klatscht Beifall. Ich sehe nur Eitelkeit in Frankreich.
Die beiden verließen gemeinsam den Ball. Und Graf Altamira brachte Julien in seinem Wagen in das Palais de la Mole zurück. Julien war ganz verliebt in seinen Verschwörer. Und als er am nächsten Morgen in der Bibliothek seine Briefe schrieb, dachte er immer noch an das Gespräch mit dem Grafen. Auch als Mademoiselle de la Mole in der Bibliothek erschien. Sie fühlte, dass sie ihn gestört hatte.
Sie denken augenscheinlich an etwas sehr Interessantes, Monsieur Sorel. Wohl an irgendeine merkwürdige Einzelheit der Verschwörung, die uns den Grafen Altamira nach Paris gebracht hat? Wer hat Sie denn zu so einem begeisterten Wesen gemacht? Sie, der Sie sonst so kalt und zurückhaltend sind.
Hat Danton recht getan zu stehlen? Mussten die piemontesischen und spanischen Revolutionäre ihr Volk durch Verbrechen bloßstellen? Alle Stellen im Heer, alle Orden und Ehrenzeichen Leuten ohne Verdienst geben? Mit einem Worte, Mademoiselle, soll der Mensch, der Dummheit und Verbrechen von der Erde vertilgen will, wie ein Sturmwind daherbrausen ohne jegliche Rücksicht?
Mathilde erschrak. Sie konnte Juliens starren Blick nicht ertragen und wich zwei Schritte zurück. Sie blickte ihn einen Augenblick an, dann schämte sie sich ihrer Furcht und verließ leichten Schrittes die Bibliothek.
Wie lächerlich muss ich dieser Pariser Puppe erscheinen. Welche Tollheit war es, ihr wirklich zu sagen, was ich denke?
Da läutete es zum Essen. Als Julien in den Speisesaal trat, vergaß er seine schlechte Laune über der großen Trauer, in der er Mademoiselle de la Mole sah. Er war umso mehr verwundert, als sonst niemand von der Familie Schwarz trug. Zum Glück war der lateinkundige Akademiker, mit dem Julien ab und zu ein Wort wechselte, wieder einmal beim Essen, und als man sich vom Tisch erhob, suchte Julien seine Nähe.
Ich vermute, dass Mademoiselle de la Mole einen Onkel beerbt hat, da sie Trauer trägt.
Was? Sie gehören zum Hause und kennen Ihre Verdrehtheit nicht? Heute haben wir den 30. April.
Ich muss Ihnen bekennen, dass ich...
Sollte es denn möglich sein, dass Sie nicht wissen, was sich am 30. April 1574 ereignet hat?
Und wo?
Auf der Place de Grève. Auf diesem Platz wurde der schönste Jüngling des Jahrhunderts, Boniface de la Mole, und sein Freund Hannibal von Coconasso, ein piemontesischer Edelmann, am 30. April 1574 enthauptet. La Mole war der angebetete Liebhaber der Königin Margarete von Navarra. Mademoiselle Mathilde nennt sich manchmal Margarete. Was sie rührt und bewegt, ist die Geschichte von Königin Margarete, die es wagte, den Henker um das Haupt ihres Liebhabers bitten zu lassen. Um Mitternacht nahm sie das Haupt mit in ihren Wagen und begrub es eigenhändig in einer Kapelle am Fuße des Montmartre.
Ist es möglich?
Aber wie ist es nur möglich, mein lieber Sorel, dass Sie von all dem nichts wissen, wo Sie doch der Tischgenosse des Hauses sind? Es ist ja sonderbar, dass die Marquise derartige Torheiten duldet. Der Gatte dieses großen Mädchens wird schöne Dinge erleben.
À quoi rêvez-vous là, monsieur?
Seit diesem Gespräch mit dem Akademiker fing Julien an, diese Art von Mathildes Schönheit, die sich aus vornehmem Auftreten ergibt, nicht mehr für Herzlosigkeit zu halten. Und er führte längere Gespräche mit ihr, wenn sie nach dem Diner im Garten vor den offenen Salonfenstern auf und ab gingen, wie es bisweilen geschah.
À quoi rêvez-vous là, monsieur?
Allmählich nahmen diese Gespräche für Julien einen interessanten Charakter an. Er wusste aber auch, dass er diese Freundschaft nicht überschätzen durfte.
Die Kriege der Liga waren heroische Zeiten. Damals kämpfte jeder für eine bestimmte Sache. Ich liebe dieses Jahrhundert.
Und Boniface de la Mole war sein Held?
Wenigstens wurde er geliebt. Welche Frau heute würde nicht davor zurückschrecken, den Kopf ihres enthaupteten Liebhabers anzufassen?
Er verglich diese Gespräche mit einem Waffenstillstand. Er hatte erkannt, dass es alles verlieren hieß, wenn er sich von diesem stolzen Mädchen nur ein einziges Mal ungestraft beleidigen ließ.
Wenn ich doch mit ihr brechen muss? Ist es da nicht besser, wenn ich es gleich tue, indem ich ihr gegenüber meinen berechtigten Stolz bewahre, als wenn ich mich gegen die Beweise von Verachtung wehre, was ich meiner persönlichen Würde schuldig bin?
Mehrmals versuchte Mathilde an Tagen, wo sie schlecht gelaunt war, wieder den Ton einer großen Dame anzuschlagen. Aber Julien wies sie barsch ab.
Es wäre witzig, wenn sie mich liebte. Aber ob sie mich liebt oder nicht, ich habe ein geistvolles Mädchen zur Vertrauten, vor dem das ganze Haus zittert. Und mehr als alle anderen, der Marquis de Croisenois. Ein so höflicher, sanfter und tapferer junger Mann, der in sich alle Vorteile der Geburt und des Reichtums vereinigt.
Ich habe das Glück zu lieben.
Er ist wahnsinnig verliebt in sie.
Ich liebe.
Er will sie heiraten.
Ich liebe, das ist klar. Worin kann denn ein junges, schönes, geistvolles Mädchen in meinem Alter Sensationen finden, wenn nicht in der Liebe?
Wie viele Briefe hat mich Monsieur de la Mole nicht an die beiden Notare schreiben lassen, um den Ehekontrakt zustande zu bringen?
Ich mag tun, was ich will. Ich werde für Croisenois und Tutti Quanti niemals Liebe empfinden.
Und ich?
Sie langweilen mich.
Der ich mit der Feder in der Hand ein so untergeordnetes Wesen bin, ich triumphiere 2 Stunden später im Garten über diesen jungen Mann.
Ja. Die Liebe wird mit all ihren Wundern in meinem Herzen regieren. Ich fühle es an dem Feuer, das mich durchglüht.
Entweder bin ich verrückt oder sie macht mir den Hof.
Der Himmel war mir diese Gunst schuldig.
Mais non, ou je suis fou, ou elle me fait la cour. Plus je me montre froid et respectueux avec elle, plus elle me recherche.
Je kälter und ehrerbietiger ich mich gegen sie zeige, umso mehr kommt sie mir entgegen.
Es liegt schon darin Größe und Kühnheit, dass ich einen Mann zu lieben wage, der durch seine gesellschaftliche Stellung so weit unter mir steht. Bei der ersten Schwäche, die ich an ihm entdecke, verlasse ich ihn.
Oder sie macht sich über mich lustig. Sie ist mit ihrem Bruder im Bunde, um mich zum Besten zu halten.
Wenn Julien bei seiner Armut adlig wäre, würde meine Liebe nur eine gewöhnliche Dummheit sein. Eine platte Mésalliance.
Solch spannende Schlussfolgerungen hatten es Mademoiselle de la Mole dermaßen angetan, dass sie Julien am anderen Morgen, ohne es zu wollen, dem Marquis de Croisenois und ihrem Bruder gegenüber sehr rühmte und pries.
Nimm dich bloß vor diesem jungen Mann in Acht. Er besitzt große Energien. Wenn eine Revolution ausbricht, dann sind wir die Ersten, die er köpfen lassen wird.
Nun gut, wenn also eine Revolution ausbräche, welche Rolle würden dann wohl Croisenois und mein Bruder spielen? Es ist von vornherein klar. Sie würden die höchste Resignation üben, ohne ein Wort zu sagen. Ihre einzige Furcht beim Sterben wäre die, sich geschmacklos zu benehmen. Mein kleiner Julien würde dem Jakobiner, der ihn festnehmen will, eine Kugel durch den Kopf jagen, wenn er auch noch so wenig Hoffnung hätte, sich zu retten.
Als sie sich klar wurde, dass sie Julien liebte, langweilte sie sich nicht mehr. Julien verstand ihre langen, auf ihn gerichteten Blicke nicht.
Selbst wenn ihre schönen blauen Augen mit der größten Selbstvergessenheit auf mir ruhen, lese ich auf ihrem Grunde doch immer noch Kälte, Bosheit und lauernde Prüfung. Kann das Liebe sein? Welch Unterschied zu Madame de Renals Blicken.
Der Marquis hatte ihm gerade die Verwaltung einer Anzahl von kleinen Gütern und Häusern im unteren Languedoc überlassen. Eine Reise dorthin war nötig.
Sie werden heute Abend einen Brief von mir erhalten. Mein Vater weiß Ihre Dienste richtig zu schätzen. Sie dürfen morgen nicht verreisen. Finden Sie einen Vorwand.
Eine Stunde darauf brachte ihm ein Lakai einen Brief. Es war ganz einfach eine Liebeserklärung.
Es ist nicht viel Affektiertheit im Stil. Also ich, armer Bauer, habe also eine Liebeserklärung von einer großen Dame bekommen.
Nun, für mich ist es nicht übel. Ich habe mir nichts vergeben. Ich habe ihr nicht gesagt, dass ich sie liebe. Ich siege über den Marquis de Croisenois.
Dann ging er in sein Büro und ließ sich beim Marquis de la Mole anmelden. Er zeigte ihm ein paar aus der Normandie eingegangene Schriftstücke, welche die dortigen Prozesse betrafen, und bewies ohne Mühe, dass er seine Reise nach dem Languedoc aufschieben müsse.
Es freut mich, dass Sie nicht abreisen. Ich sehe Sie gern.
Und ich will seine Tochter verführen. Vielleicht die Heirat mit Marquis de Croisenois vereiteln, die das Glück seiner Zukunft ist. Jeder ist sich selbst der Nächste in dieser Wüste des Egoismus, die sich das Leben nennt. Ja, 20 Jahre früher hätte ich Uniform getragen. Damals wäre ein Mann wie ich gefallen oder mit 36 Jahren General gewesen. Wie viele Kardinäle sind noch niedriger geboren als ich und haben doch regiert? Ich werde diesen verhängnisvollen Brief in einem versiegelten Paket beim Abbé Pirard deponieren. Er ist ein ehrlicher Mann, ein Jansenist und in dieser Eigenschaft vor den Verführungen des Geldes sicher. Ja, aber er öffnet alle Briefe. Ich werde ihn meinem Freund Fouquet schicken.
Er ging und kaufte bei einem protestantischen Buchhändler eine große Bibel, versteckte Mathildes Brief geschickt in dem Deckel, ließ das Ganze einpacken und sein Paket ging mit der Eilpost ab. Das getan, kehrte er fröhlich in das Palais de la Mole zurück.
Abends ging Julien in seinem Glückstaumel und seinem für einen armen Teufel so neuen Machtgefühl in die Oper. Niemals hatte ihn Musik so begeistert. Er fühlte sich wie ein Gott.
Le Rouge et le Noir.
Rot und Schwarz. Teil 2. Von Stendhal. Deutsch von Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Musik Christian Sanesi. Julien Sorel, Markus Meyer. Mathilde de la Mole, Jaschka Lemmert. Marquis de la Mole, Detlef Eckstein. Madame de Renal, Chris Pichler. Monsieur de Renal, Michael König. Abbé Pirard, Peter Matic. Und Camille Garcia, Olivier Martineau, Franziska Werner, Philipp Haus, Frank Hoffmann, Josef Lorenz, Miriam Abbas, Horst Sachtleben, Helmut Pick, Matthias Kahler, Corinna Kirchhoff, Tonio Arango, Markus Hering. Erzähler Linda Olsanski und Matthias Walter.
Enregistrement, Montage, Mixage Markus Gassner und Anna Kunzio. Assistant Alice Elstner. Realisation Marguerite Gâteau.
Produktion Deutschland Radio Kultur mit dem Österreichischen Rundfunk 2005. Dramaturgie Stefanie Hoster.
Teil 3 von Rot und Schwarz ist natürlich auch zu hören hier im Deutschlandfunk Hörspiel Podcast.